Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher Podcast. Der Ermöglicher Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste, Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. 626.000 Mittelständler mit Übergabewunsch wird es laut KfW bis 2027 geben. Insgesamt sind 30% der Unternehmerschaft älter als 60 Jahre. Demgegenüber steht ein sinkendes Gründungsinteresse. Seit 2018 bereits gibt es in Mecklenburg-Vorpommern die Nachfolgezentrale, in Berlin seit kurzem eine weitere. Maßgeblich beteiligt an deren Zustandekommen waren die Bürgschaftsbanken beider Länder. Denn inzwischen geht jede dritte Bürgschaftseuro in eine Unternehmensnachfolge. Bankfachwirt Frank Bartelsen war jahrelang im Bankbereich tätig und verfügt über große Erfahrung im Privat- und Firmenkundengeschäft. Er leitet die Nachfolgezentrale in Mecklenburg-Vorpommern. Steffen Hartung kennt Mecklenburg-Vorpommern wie seine Westentasche. 7 Jahre lang war er Geschäftsführer der Bürgschaftsbank und MBG in Mecklenburg-Vorpommern, bevor er Anfang 2018 die Geschäftsführung der Bürgschaftsbank Berlin übernahm. Der begeisterte Motorradfahrer und Segler verfügt über 30 Jahre Bankenerfahrung bei privaten Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken und leitet heute die Nachfolgezentrale Berlin. Robert Eisenblätter war ein schlechter Schüler, hat er einmal preisgegeben in einem Podcast. Einer, der aber auch schon Rostocker Oberbürgermeister werden wollte. Nach der Lehre als Schiffsmechaniker befährt er die Ozeane. Zurück an Land wird er Logistikmeister und Vertriebsleiter. Vor kurzem übernahm er das Rostocker Familienunternehmen Lichtwerbung Fährmann. Herzlich willkommen, Herr Bartelsen, Herr Hartung und Herr Eisenblätter. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo.
Es geht um das Thema Unternehmensnachfolge. Herr Hartung, vielleicht die erste Frage an Sie. 30% der Unternehmerschaft ist älter als 60 Jahre. Dagegen steht ein sinkendes Gründungsinteresse. Wie sieht die Situation am Nachfolgemarkt momentan aus?
Ja, insgesamt ist das ja schon, denke ich mal, sind das Zahlen, die schon zeigen, dass wir hier in den nächsten Jahren durchaus ein großes Problem haben. Wir haben irgendwie diesen Unternehmerbegriff in Deutschland so ein bisschen aus dem Blick verloren, sodass auch das Interesse von Nachfolgeinteressierten, selbstständig zu werden oder ein eigenes Unternehmen zu übernehmen, in den letzten Jahren gefühlt eher nachgelassen hat. Und das ist, glaube ich, strukturell und auch für die gesamtgesellschaftlich für uns eine sehr große Aufgabe, hier nachzubessern, sowohl in der Attraktivität des Unternehmerseins als auch natürlich in der Möglichkeit, statt selbst zu gründen, ein Unternehmen zu erwerben, was es vielleicht schon am Markt gibt.
Statista unterteilt in den Statistiken in übergabewürdig und übergabebereit. Was ist der Unterschied? Können Sie das kurz erläutern?
Grundsätzlich muss man eben immer gucken, wann ist ein Unternehmen sozusagen bereit für die Abgabe in Form dessen, dass der alte Unternehmer, die alte Unternehmerin ein gewisses Lebensalter, zum Beispiel 60 eben erreicht hat und dann sich durchaus sehr emsig um eine Nachfolge bemühen müsste. Übergabewürdig, es muss natürlich dem Unternehmer, der Nachfolgeunternehmerin eine Vollexistenz ermöglichen, also es sollte zumindest einem Einkommen entsprechen, das auch in einem Angestellten-Dasein erzielt werden könnte und müsste natürlich für den Kauf des Unternehmens, für den Kaufpreis eine Kapitalmarktrendite erzielbar sein. Also ich würde immer sagen, Unternehmen ist dann übergabefähig, wie man es auch immer nennen will, wenn es wirklich eine Vollexistenz ermöglicht.
Herr Bartelsen, Nachfolgezentralen sollen Nachfolgeinteressenten und Interessierten den Weg in die Selbstständigkeit durch eine Unternehmensnachfolge aufzeigen. Wie machen Sie das?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, so viele Nachfolgezentralen gab es ja noch gar nicht. Wir waren jetzt bis vor kurzem tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern die einzige, die sich 2018 dann so genannt hat, nachdem wir uns überlegt haben, dass an der Stelle der Vermittlung zwischen suchenden, übergabewilligen Unternehmerinnen und Unternehmern und Nachfolgeinteressierten ein richtiger Schwachpunkt ist, der also bislang nicht durch den Markt ausreichend unterstützt werden konnte, haben wir uns eben überlegt, dort eine kleine Institution zu schaffen, die eben genau dort ansetzt, das heißt, die vertraulich und zielgerichtet halt Vermittlungsarbeit macht. Und der Begriff Nachfolgezentrale lag da irgendwo nahe und deswegen haben wir das so benannt.
Wenn Sie sagen, Mecklenburg-Vorpommern war die erste, jetzt kommt Berlin dazu. Warum haben andere Bundesländer, haben andere das noch nicht für sich entdeckt oder machen die das anders?
Das ganze Thema Nachfolge oder auch Nachfolgesuche ist ja höchst komplex, muss man sagen. Der ganze Prozess ist komplex und es gibt zahlreiche Institutionen unterschiedlichster Art, angefangen bei den Wirtschaftskammern, Unternehmensberatungen und so weiter, die sich mit diesem Thema beschäftigen und auch Sensibilisierungsarbeit, Beratungsleistungen anbieten. Aber ein wichtiger Punkt, der in der Vergangenheit eben vielleicht nicht ausreichend gelöst war, war eben dieses Thema Vermittlung, weil hier liegt eben eine besondere Schwierigkeit, nämlich die, dass beide Seiten in der Regel ein hohes Bedürfnis nach Vertraulichkeit haben. Sowohl die Unternehmerseite, die häufig Sorge, das ist momentan das Hauptthema, Sorge darum hat, die eigene Mitarbeiterschaft zu verunsichern, aber auf der anderen Seite eben auch durchaus die Nachfolgerinnen und Nachfolger, die häufig in gut dotierten Angestelltenverhältnissen beschäftigt sind und auch nicht unbedingt Interesse daran haben, dass der Chef, die Chefin dann irgendwo Kenntnis von diesen Überlegungen bekommt. So, und das zieht einfach besondere Probleme nach sich, wenn also zwei, die eigentlich zueinander gehören, sich aus diesem Grund nicht finden können, dann bedarf es besonderer Bemühungen, Anstrengungen, Konzepte, um da vielleicht den gordischen Knoten zu lösen. Da hat noch keiner das Patentrezept erfunden. Ich will damit auch nicht sagen, dass wir das mit unserem Projekt jetzt erfunden haben, aber es liefert zumindest einen geeigneten Ansatz und kann an der Stelle tatsächlich auch Hilfe bringen, wie wir inzwischen nach einigen Jahren Erfahrung eben auch sehen konnten.
Wie grenzt sich denn Ihr Angebot ab von dem bundesweiten Angebot, zum Beispiel von Plattformen wie Next?
Also sprechen Sie eigentlich das Portal an, das in der Vergangenheit, von dem alle irgendwie gehofft haben, dass es so die große Lösung bringt. Dieses Portal Next Change ist ein Portal, das es, glaube ich, inzwischen schon seit knapp 20 Jahren gibt, das aber ja vom Konzept her vorsieht, dass eine der beiden Seiten ein Inserat aufgeben. So, und allein wenn ich das so schilder, dann kann man sich denken, wo der Knackpunkt liegt. Man begibt sich halt ein Stück weit in die Öffentlichkeit in dem Moment, wo man ein Inserat aufgibt. Es besteht zwar die Möglichkeit, das anonym zu gestalten, aber da sind Hemmungen einfach da, weil das ist natürlich sprangenspezifisch sehr unterschiedlich, aber weil dort eben auch Befürchtungen bestehen, dass man trotz Anonymisierung dann doch irgendwo kenntlich ist. Und ein weiteres Phänomen, das gerade die Unternehmerschaft schildert bei diesem Portal, ist, dass sie in der Regel tatsächlich durch dieses öffentliche Inserat sehr stark kontaktiert werden, was ja grundsätzlich wünschenswert ist. Aber die Erfahrungen zeigen eben, dass nicht nur Leute, die es ernst meinen und seriös sind, sich dann melden. Unterm Strich ist es ein Portal, das durchaus Sinn macht, für Leute, wo es passt, aber es passt eben nicht für diejenigen, die einen besonderen Wert auf Vertraulichkeit legen.
Die Nachfolgezentrale in Mecklenburg-Vorpommern und auch die in Berlin sind ein kostenfreies Angebot, wenn ich das richtig gelesen habe. Wer trägt die Nachfolgezentrale?
Ja, das ist unterschiedlich und dennoch ähnlich. Bei uns in Berlin sind es die beiden Kammern, die IHK und die Handwerkskammer, die als Projektpartner mit uns zusammen als Bürgschaftsbank den Anteil stemmen, der nicht durch die öffentliche Hand zugeführt wird. Ansonsten ist es weitestgehend eben zu 75% zumindest in Berlin durch die öffentliche Hand finanziert und den Rest teilen wir uns mit den beiden Kammern. Ich glaube, in Mecklenburg ist es ähnlich.
Ja, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 5 Kammern, 3 IHKs und 2 Handwerkskammern. Die sind alle finanziell beteiligt, die Bürgschaftsbank als Projektträgerin natürlich auch. Und wir haben im vergangenen Jahr dann noch die Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern hinzugewonnen, die sich auch beteiligt. Und so wie in Berlin auch, ist das Land mit Mitteln aus dem ESF-Fonds tatsächlich Hauptfinanzier des Projektes.
Herr Eisenblätter, jetzt haben wir Sie eingeladen, auch als praktisches Beispiel, sagen wir jetzt mal, um uns mal zu erzählen, wie Sie auf die Nachfolgezentrale gestoßen sind, wie Sie in der Nachfolgezentrale dann auch auf Ihr Unternehmen, das Sie jetzt übernommen haben, gestoßen sind. Wie sind Sie zusammengekommen?
Ja, also in Rostock gibt es verschiedene Netzwerke, die man besuchen kann. Und da ich ein sehr freilebender Mensch bin und offen für sehr viele Sachen, habe ich mich da mal umgeschaut und wollte natürlich auch persönlich mich weiterentwickeln. Ich war ja zuletzt Vertriebsleiter in einem Konzern, beziehungsweise in einer Tochterfirma eines Konzernes und habe mich mehr nach Freiheit gewähnt, beziehungsweise nach Freiheit gesucht, nach einer Aufgabe, die ich selbst mehr gestalten kann als in dem Konstrukt, wo ich da angestellt war. Und über Hörensagen und übers Netzwerk haben mich dann ein, zwei Leute auf die Nachfolgezentrale gebracht, wo ich total begeistert von war, weil, wenn ich da nochmal einhaken darf, wie Herr Bartelsen schon sagt, das ist halt nicht eBay, es ist ein Inserat und da melden sich 1000 drauf. Sondern man hat erstellt ein seriöses Profil. Wer bist du? Was hast du für Qualifikationen? Wie viel kann man auch ausgeben? Und Herr Bartelsen und seine Angestellten gucken dann halt, welche Firma am besten zu einem passt. Und man bekommt dann auch nur diese Firmen angeboten. Dann gab es noch ein paar Nachfragen und im Endeffekt habe ich dann ein, zwei Wochen später schon die ersten Firmen angeboten bekommen. Und guckt, ob das vielleicht passen würde. Und wenn es dann ins Detail gehen soll, sagt man dann, ja, okay, passt irgendwie, habe ich Lust drauf und dann geht es nachher so ein bisschen ins Detail. Man muss natürlich auch Vertraulichkeitserklärungen unterschreiben etc., das ist ganz wichtig und dann trifft man sich so oft, bis man nachher sagt, ja, das passt oder das passt nicht und vor allem die, die die Firma übergeben möchten, geht es ganz stark um Gefühle, um Emotionen. Da hat jemand was aufgebaut, in dem Fall über 30 Jahren und da gucken sie schon, ob mehr der Charakter zu den Angestellten passt, zu der Firmenphilosophie erst, bis es dann natürlich nachher im zweiten Schritt auch um die Summe nachher geht, die es dann kosten soll.
Jetzt mal märchenhaft gesprochen, wie viele Frösche mussten Sie denn küssen, bevor Sie die Prinzessin gefunden haben?
Gott sei Dank nicht so viele. Also ich hatte vorher mal gehört von anderen Erfahrungen, es kann bis ein, zwei Jahre dauern, bis man da mal wirklich auch was Gutes findet oder was passt. Bei mir war es relativ kurzfristig. Ich meine, nach drei, vier Monaten habe ich da schon eine Firma, also Lichtwerbung Fährmann, gefunden, wo wir wirklich schnell in enge Prozesse gegangen sind und auch schnell auf Persönlichkeitsebene geguckt haben, passt das. Da das Thema dazu auch noch perfekt war, Kreativität, Handwerklichkeit, wo ich ja ursprünglich herkomme, haben Sie wahrscheinlich auch, also die Inhaber oder die Inhaberin, bei mir gesehen, ja, der kommt aus dem Handwerk, der weiß auch, was in der Werkstatt los ist und hat nicht nur das Betriebswirtschaftliche, was wir natürlich auch brauchen, was sehr wichtig ist als Unternehmer.
Ich komme nachher nochmal auf die Qualitäten, die Sie da gerade angesprochen haben. Ich würde gerne mal zwischendurch die Frage stellen, Herr Hartung, Nachfolgezentralen sollen das Bewusstsein hinsichtlich der Komplexität einer Nachfolge rechtzeitig schärfen. Was heißt rechtzeitig in diesem Zusammenhang und was macht Nachfolgen so komplex?
Ja, also es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Unternehmen vielleicht eine mehrköpfige Gesellschafterstruktur hat, wo vielleicht nur ein Gesellschafter ein Alter erreicht hat, wo er vielleicht sich zurückziehen sollte. Insofern ist es sehr, sehr individuell zu bewerten für jedes Unternehmen selbst. Häufig macht es vor allen Dingen aber auch die Persönlichkeit des Gesellschafters selbst so komplex, weil der eine oder andere auch mit 80 noch nicht das Gefühl hat, er müsste jetzt an seine Übergabe denken, weil es ja einfach sein Unternehmen ist, was er eben aufgebaut hat. Und die Sichtweise auf so eine Unternehmensübergabe vor der Übergabe und nach der Übergabe, das unterscheidet sich doch häufig. Viele unterschätzen auch die juristischen und viele andere Details. Also da gibt es wirklich starke Unterschiede von dem, was man erwartet und was da wirklich passiert. Und die Komplexität von der emotionalen Seite, die möchte ich noch gar nicht bewerten. Also die Komplexität, die hat viele rationale, aber auch viele emotionale Punkte. Und der gesamte Prozess des Findens, der schon relativ lange dauert, wird dann eben durchaus noch in die Länge gezogen durch den Prozess an sich.
Sie nutzen in Mecklenburg-Vorpommern, Herr Bartelsen, eine Matching-Software. Wie kommen da solche Faktoren wie die Komplexität, die Emotionalität eines solchen Prozesses zur Geltung?
Niemals vollständig, würde ich jetzt antworten. Das ist tatsächlich durch unsere Software jedenfalls noch nicht abbildbar. Trotzdem ist die Software so gut, dass sie halt Orientierung schafft und tatsächlich dann auch zu solchen Matching-Lösungen schafft, wie Herr Eisenblätter das vorhin gerade geschildert hat. Also gerade diese ja, weichen emotionalen Faktoren lassen sich natürlich schlecht über Software abbilden. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern diese Software zusammen mit einem Dienstleister entwickelt und unseren Bedürfnissen zunächst mal angepasst. Und auch bei, sagen wir mal, begrenztem finanziellen Budget haben wir halt da etwas geschaffen, was es ermöglicht, dass von außen Aufträge eingestellt werden können. So wie Herr Eisenblätter das geschildert hat, kann man sich also bei uns registrieren, anmelden, Suchauftrag einstellen und damit also das Fundament und die Datenbasis erstmal zur Verfügung stellen. So, und das ist das, was die Software sehr gut leisten kann. Wie gesagt, die ganzen weichen Faktoren, die können schlecht abgebildet werden. Dafür sind am Ende dann wir Menschen, wir Projektmitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch da.
Herr Hartung, wird es sowas in Berlin auch geben?
Ja, wir nutzen sogar die Software direkt als Lizenz quasi und wir werden natürlich ein paar Anpassungen für uns noch machen, was aber vor allen Dingen sowas wie Parametrisierung ist. Zum Beispiel ist eben der regionale Bezug in Berlin wesentlich weniger relevant als in Mecklenburg im Flächenland und wir werden genau die gleiche Software nutzen und wir werden dann auch genau mit den Mecklenburger Kollegen versuchen, das auch in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Immer wahrscheinlich irgendwann ein KI-Tool, was das alles von alleine macht.
Herr Eisenblätter, Sie haben das schon angesprochen und wir haben gerade über die weichen Faktoren auch gesprochen. KMU sind in hohem Maße von der Persönlichkeit des Inhabers geprägt. Deshalb spielt der Charakter des Nachfolgers auch eine wesentliche Rolle. Wie hat Ihr Unternehmen, also das Unternehmen, das Sie übernommen haben, Sie denn auf Herz und Nieren geprüft? Was wollten die von Ihnen wissen? Wie sind Sie zusammengekommen? Was spielte da eine Rolle?
Beim ersten Treffen ist es natürlich erst oberflächlich, das ist ganz klar. Dann testet man sich natürlich an und sie wollen, also bei mir war es so, natürlich von meinem Werdegang nochmal wissen, warum bin ich Vertriebsleiter geworden, vom Lagermeister zum Vertriebsleiter, wie konnte das geschehen, was hat man sonst für Qualifizierungen, hast du auch schon Menschen geführt? So, das sind erstmal so diese Hauptfragen. Hast du betriebswirtschaftliches Feedback, kannst du mit Zahlen umgehen, kennst du eine BWA, kannst du die lesen? So, das sind erstmal die oberflächlichen Sachen. Wenn das so das Gerüst so steht, dann wurde bei mir mehr ins Persönliche gegangen. Wir haben natürlich erzählt, was sind Vorfälle und Situationen auch in Sachen Führung und wie bewältigt man die? Also wie habe ich es als Vertriebsleiter mit 15 Personen gemacht? Wie hat die Inhaberin das mit ihren 5 bis 6 Leuten gemacht? Und da hat man schon gemerkt, wir haben den gleichen Führungsstil. Das fand sie natürlich sehr gut. Und ich muss mich dann auch nicht verändern, was ich auch nicht möchte, sondern ich kann das auch so weitermachen, wie ich jetzt zum Beispiel führe, wenn es um Führung geht. So sind die Parameter gesteckt und hat man sich nach und nach angenähert. Bis man dann natürlich auch mal essen gegangen ist mit dem Mann der Inhaberin. Man hat die Tochter mal kennengelernt. Wir hatten ja die verschiedensten Treffen, dass man sich auch persönlich mehr kennenlernt. Und da hat sie dann irgendwann gemerkt, das ist nicht alles ein Schloss, ein Luftschloss, sondern das, was Herr Eisenblätter da sagt, das ist wohl wirklich so. Und dann muss man natürlich Vertrauen in die Person irgendwie aufbauen, um dann zu wissen, ja, der redet da kein Blödsinn, sondern das hat wirklich eine nachhaltige Kraft. Ich sage Ihnen aber auch, bei uns in Rostock ist es so, würde ich da nur irgendwas sagen, was ich nachher nicht tun würde. Rostock ist ein Dorf, auch wenn 200.000 oder ein bisschen mehr Einwohner hat, aber das würde sich dann auch rumsprechen und dann hat man eh auch keine Chance mehr auf andere Sachen. Von daher, bleibt ehrlich da draußen, Leute.
Guter Hinweis, Herr Hartung, was muss denn als Nachfolger jemand mitbringen, wenn er bei Ihnen bei der Bürgschaftsbank aufschlägt im Zuge einer Unternehmensnachfolge? Welche Charakterzüge sind besonders hilfreich oder hinderlich?
Man muss ehrlich sagen, dieses Unternehmer, dieser Unternehmer sein und diesen Wunsch zu haben, was zu gestalten, der muss sich aus unserer Sicht bei uns manifestieren. Wir können zwar Zahlen auswerten, wir können uns angucken, in welcher Branche ist er tätig, was ist der Markt und so weiter. Aber dieses unternehmerische Handeln und die Möglichkeit, auch beweglich zu sein und auf Marktbewegungen zu reagieren, das ist für uns eigentlich das Essentielle. Also diese Persönlichkeit des Unternehmers, auf die stellen wir eigentlich immer ab. Natürlich, also eine gewisse unternehmerische Historie ist natürlich gut. Gerade jüngere Unternehmer haben die nicht immer. Da muss man eben genau auf die Persönlichkeit gucken. Wir brauchen einfach Unternehmerpersönlichkeiten, die gestalten wollen. Es ist nicht immer nur Lust, das ist auch manchmal Last, Unternehmer zu sein. Man übernimmt Verantwortung für eben viele Menschen und insofern, das ist aber für uns eigentlich das Hauptkriterium.
Herr Bartelsen, geeignete Nachfolger sind zu 75% als die höchste Hürde im Nachfolgeprozess identifiziert worden. Dann folgt der Kaufpreis, auf den kommen wir vielleicht nochmal, mit 30% und als drittes die Bürokratie.
Also Sie haben die tatsächlich die auch nach meiner gefühlten Temperatur wichtigsten Gründe genannt, warum es so schwierig auch ist und warum es so komplex ist, tatsächlich diese Nachfolgelösung zu schaffen. Und wir setzen mit unserem Projekt ja exakt beim erstgenannten Thema, 75% Schwierigkeit, sich zu finden, an. Und unser Konzept sieht es halt vor, genau dort zu wirken. Für die anderen Bereiche, die hier genannt sind, sind im Zweifel auch andere zuständig. Thema Kaufpreis haben Sie genannt. Und es ist naturgemäß so, dass zwischen Käufer und Verkäufer wie überall auf dem Markt da eher unterschiedliche Interessen da sind. Das heißt, dass die Vorstellungen differieren. Aber das Problem ist häufig gerade, dass die Unternehmerschaft, wie gesagt, naturgemäß immer einen Schnaps mehr haben will, als vielleicht jemand bereit ist zu zahlen. Auf der anderen Seite hat das eben auch nicht nur den Grund, sich nun die Taschen voll zu machen, sondern häufig sind das auch existenzielle Themen. Themen, die dann häufig solche Nachfolgeprozesse auch fürchterlich in die Länge ziehen können. Nicht? Also es nehmen sich Leute vor, den Ruhestand anzusteuern, das Unternehmen abzugeben. Man stellt sich einen Kaufpreis X vor, der aber nicht marktgerecht ist. Erziele ich diesen Kaufpreis X aber nicht, weil der Markt es halt nicht hergibt, mache ich halt weiter, ja, und suche weiter nach jemandem, der vielleicht dann doch bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Und so kann sich das manchmal wie ein Kaugummi auch ziehen.
Herr Hartung, die Bürgschaftsbanken haben ja inzwischen eine eigene Landingpage für das Thema Nachfolge auch initiiert. Jetzt hat mich erstaunt, nur 16% der Übernahmewilligen und Übergeber, besonders der Übernahmewilligen, benennen Finanzierungsschwierigkeiten bei der Übernahme eines Unternehmens als Hürde. Überrascht Sie das?
Ich glaube, die fehlende Finanzierbarkeit von sinnvollen Kaufpreisen, das ist nicht das Problem. Ich möchte das vielleicht ganz kurz ergänzen. Wir sind auch als Bürgschaftsbanken keine Kaufpreisstörer. Also wir sagen nicht, der Kaufpreis oder ein anderer Kaufpreis ist nicht erzielbar, sondern wir sagen, wir sind nur bereit, bis zu einem bestimmten Punkt zu finanzieren. Und wenn du die Möglichkeit hast, das Geld dir woanders dann herzuholen, dann mach das ruhig. Es führt natürlich zu einer gewissen Erdung, wenn wir sagen, wir finanzieren nur 2 Millionen und es werden 4 Millionen gefordert. Da stellt sich natürlich jeder Käufer die Frage, warum finanzieren die nicht 2 Millionen mehr? Und insofern, also an Finanzierbarkeit scheitert es in der Regel eher nicht. Dann ist es wirklich so, dass einfach die zusätzliche Belastung durch diese Finanzierung der Übernahme das Unternehmen nicht hergibt. Aber ansonsten scheitert es in der Regel nicht.
Wir haben schon ganz kurz über den Unternehmenswert gesprochen. Es gibt bei den Bürgschaftsbanken inzwischen ja auch in Gemeinschaftsarbeit mit den IHK, glaube ich, einen Unternehmenswertrechner. Was tut der? Was macht der? Was bringt der für jemanden, der zum einen übernehmen, zum anderen übergeben will? Weil da, wie Herr Bartelsen schon sagte, die Vorstellungen manchmal sehr auseinandergehen.
Ja, aus meiner Sicht bringt er vor allen Dingen Plausibilisierung. Also wir stellen uns ja nicht hin und sagen, wir können hier den Unternehmenswert sachlich beurteilen, sondern wir schauen einfach nur drauf, sind die Annahmen und die Erwartungen, sind die irgendwo in der Range drin, die sinnvoll erscheint. Und wir haben ja bei den Unternehmensübergaben, Übernahmen das Problem, wir haben eben keinen perfekten Markt wie irgendwo an der Börse, wo viele Nachfrage auf viele Anbieter treffen, sondern wir haben einen sehr eingeschränkten Markt, sodass es umso schwerer ist, da einen fairen Preis wirklich zu ermitteln. Insofern nimmt man Parameter an die Hand, eben wie Umsatzgrößen oder Betriebsergebnisse und versucht da sinnvolle Multiplikatoren drüber zu schieben. Aber es dient vor allen Dingen der Plausibilisierung von Kaufpreisabsichten und nicht direkt der Bewertung eines Unternehmens.
Mhm. Herr Eisenblätter, Sie haben das ja nun firsthand erlebt. Sie mussten sich ja auch irgendwie einigen mit dem Unternehmen, das Sie übernommen haben. Es ist ein hochemotionales Thema, haben wir schon gesagt. Wie waren die Vorstellungen bei Ihrer Übernahme, was den Verkaufspreis betrifft?
Also da kann ich dann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Damals war es so, als ich die Firma angeboten bekommen habe, hat die Kollegin von Herrn Bartelsen auch gesagt, passen Sie auf, Eisenblätter, der Kaufpreis ist nicht Ihrem Profil entsprechend, wir denken aber, dass das passt. Und dann habe ich einmal erläutert, was ich mir dann vorgestellt habe oder was mein Budget überhaupt ist. Dann gibt es halt diese Rechner zum Beispiel oder Formeln, die darauf hinführen, wie der wahre Kaufpreis ist. Und mit dieser Zahl sind wir dann nochmal in den Prozess gegangen. Und ich bin ganz ehrlich, wir waren vor dem Aus. Und dann kam der Anruf, passen Sie auf, Eisenblätter, wir haben uns durchgerungen, wir werden doch den Preis nehmen, den die Bank sagt, beziehungsweise auf den Sie sich mit der Bank geeinigt haben, was auch kreditwürdig ist. Und da ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich schon gesehen habe, dass es wahrscheinlich daran scheitern wird. Aber da muss ich auch nochmal hohen Respekt an die Unternehmerin sagen, dass sie dann da auch gesehen hat, was realistisch ist und nicht überpaced hat und gesagt hat, wie es manche tun, wir warten dann noch ein paar Jahre. Denn sie hat auch noch ein Ziel gehabt. Sie ist erst 49 gewesen und hat noch viel vorgehabt. Und deswegen denke ich, hat sie da auch den richtigen Schritt gemacht. Und ja, ich bin überglücklich darüber.
Das ist fast ein schönes Schlusswort. Ich würde gerne zum Abschluss noch sagen, Herr Hartung, 30 Jahre Bankenerfahrung, 40 Jahre unverwüstlicher Humor steht auf Ihrer LinkedIn-Seite. Was ist denn für die Nachfolge, für das Nachfolgegeschäft wichtiger? Humor oder Erfahrung?
Ach, ich glaube, die richtige Mischung von beiden, die ist da recht, recht sinnvoll. Es sind wirtschaftliche Prozesse, das muss man natürlich sagen. Dafür hilft die Bankerfahrung. Es sind aber auch emotionale Prozesse und dafür hilft natürlich auch eine ganze Menge Humor.
Vielen Dank, meine Herren. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche eine gute Heimreise, sage ich mal, nach Schwerin und nach Rostock. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Vielen Dank.